NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend und willkommen zu unserer Tageschronik mit diesen Themen im Überblick. Massive Proteste gegen Automobilausstellung in Frankfurt. Großdemonstration fordert Verkehrswende jetzt. Hamza Bin Laden getötet. Präsident Trump bestätigt Tod des Sohnes von Osama Bin Laden. Seenotrettung. Ocean Viking darf auf Lampedusa anlanden und Bundesinnenminister Seehofer will jeden vierten Bootsflüchtling in Deutschland einreisen lassen. Treffen der Frauenunion. Kamp-Karrenbauer fordert mehr Frauen in Partei und Parlamente. Brexit. Ex-Premier Cameron rechnet mit Nachfolger Boris Johnson ab. FPÖ-Parteitag. Norbert Hofer zum Parteichef gewählt. Fußballlegende Günter Netzer feiert 75. Geburtstag und wir schauen im Sport am Sonnabend unter anderem auf seinen Ex-Verein Gladbach in der Fußball-Bundesliga. Das gab es so noch nie. Sie kamen auf 13 Routen mit dem Rad nach Frankfurt am Main und Tausende demonstrierten heute zu Fuß anlässlich der internationalen Automobilausstellung, die heute für das Publikum öffnete. Verkehrswende jetzt, dicke Autos, dicke Luft oder nieder mit der Autokratie, skandierte der Protestzug, der friedlich blieb.
Um 3:15 nachmittags biegt ein nicht mehr enden wollender Fahrradkonvoi um die Kurve vor der Frankfurter Festhalle. Zigtausende Radfahrer sind auf bunten Rennrädern, Mountainbikes, Lastenrädern, E-Bikes oder selbstgebauten Modellen unterwegs. Der kilometerlange Zweiradzug ist auf dem Weg zur Demo vor dem Messegelände. Dort findet die internationale Automobilausstellung IAA statt. Die Forderung der Radfahrer steht tausendfach auf pinken Fahnen. Verkehrswende jetzt.
Die Demo sollte ja nur den Auftrag dafür geben, dass dann am besten Scheuer und das Klimakabinett irgendwie auch mal Maßnahmen verabschieden, die wirklich zielführend sind und nicht in Symbolpolitik verhaftet bleiben.
Weil wir ein Zeichen setzen wollen für die Klimapolitik, also gegen die Klimapolitik der Bundesrepublik, die endlich mal handeln muss.
Nahverkehr noch mehr ausbauen. Also ich komme aus Wetzlar, da fahren abends und am Wochenende kaum mehr Busse. Ja, und wenn man da auch älter ist, ist auch schwierig, da kann man ja nicht mehr so mit dem Fahrrad oder so unterwegs sein.
Wir haben nicht mehr lange Zeit und all das Geblubber von Politik und Wirtschaft geht mir auf den Nerv. Ich habe Enkel und für die bin ich hier.
Eine Stunde zuvor, kurz bevor die ersten Demonstranten zu Fuß an der Messe ankommen, hält ein Sportwagen auf der eigentlich gesperrten Demo-Route. Der Fahrer hat auf der IAA eine Testfahrt gewonnen.
Und kann man schon hören, passt gut, oder?
Ein 13-jähriger Junge auf einem Rad ärgert sich über den Autofahrer. Reine Provokation, schimpft er. Ihm folgen tausende Demonstranten zu Fuß mit bunten Fahnen, Trommeln und Megafonen. Auf Transparenten und Schildern steht, hier läuft was verkehrt, Demokratie statt Autokratie, SUVs von der Straße oder Fahr zur Hölle. Doch bei der Frage, ob die Verkehrswende schnell kommen wird, da schütteln viele Demonstranten den Kopf.
Ich finde, nicht jeder muss ein Auto fahren. Es sollten auch andere Alternativen angeboten werden bzw. verbessert werden.
Wir brauchen mehr Platz für Straßen, für Fahrräder, also für Radwege. Und eben nicht für dicke Autos.
Weil ich der Meinung bin, dass die Verkehrswende endlich kommen muss und die Innenstädte autofrei werden müssen.
Bei den Teilnehmerzahlen der Demonstration sind sich der Veranstalter und die Polizei uneins. Die Organisatoren sprechen von 25.000 Demonstranten. Frankfurts Polizeisprecher Alexander Kiesling von 15.000.
Alles friedlich. Wir sind sehr zufrieden mit dem ganzen Verlauf. Das hat sich als gut geplant herausgestellt. Friedlich, gewaltfrei, so stellen wir uns das vor.
Die Besucher der IAA, die in den Messehallen teure, schnelle und moderne Autos bestaunen, setzen sich aufgrund der Klimaaktivisten vor der Halle auch mit den Themen Umwelt und Mobilität auseinander.
Wir gucken uns so normale Autos, aber auch wenn es gibt, E-Autos an und wollen halt einfach mal ein bisschen genießen.
Also ich sag mal, diese SUVs, das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle. Mich interessiert hauptsächlich diese ganze Elektromobilität.
Der öffentliche Nahverkehr würde bei mir bedeuten, ich müsste am Tag rund 3 Stunden pendeln, 1,5 hin und 1,5 zurück. Das ist deutlich zu viel.
Frank Angermund berichtete über die Großdemonstrationen in Frankfurt. $1 Million Belohnung hatten die USA für Hinweise auf Hamza Bin Laden ausgesetzt. Der Sohn des Al-Qaida-Gründers Osama Bin Laden soll selbst ein Anführer des Terrornetzwerks gewesen sein. Heute wurde bestätigt, dass er bei einem US-Angriff getötet worden sei. Osama Bin Laden war vor 8 Jahren bei einem US-Sondereinsatz in Pakistan getötet worden. Aus Washington, Thorsten Teichmann.
In der Erklärung aus dem Weißen Haus heißt es, Hamza Bin Laden sei bei einem Einsatz in der Grenzregion zwischen Afghanistan und Pakistan getötet worden. Die Rede ist von einer Antiterroroperation. Darin könnten US-Militärs beteiligt gewesen sein, aber auch Mitarbeiter der Geheimdienste. US-Präsident Trump bestätigt damit Berichte aus dem Juli, dass der Sohn von Osama Bin Laden, Hamza, nicht länger am Leben ist. Damals hieß es, Hamza sei in den ersten beiden Jahren der Trump-Administration getötet worden und noch bevor das Außenministerium eine Belohnung von $1 Million für Hinweise ausgesetzt hatte. Hamza Bin Laden sei für die Planung und den Umgang mit verschiedenen Terrororganisationen verantwortlich gewesen, heißt es wörtlich zur Begründung aus dem Weißen Haus. Eine offizielle Anklage oder ein Verfahren gab es nicht. Im Jahr 2011 hatte ein Spezialkommando der US Navy den Vater, Osama Bin Laden, in Pakistan aufgespürt und getötet. Bin Laden wird für die Terroranschläge des 11. September in New York und Washington verantwortlich gemacht. Führende Mitglieder der Terrororganisation Al-Qaida hätten in unmittelbarer Folge versucht, Bin Ladens Sohn Hamza als Nachfolger aufzubauen, schreibt die New York Times.
Es ist quasi eine Kehrtwende in der bisherigen italienischen Politik, denn das französische Schiff Ocean Viking mit mehr als 80 Flüchtlingen an Bord darf in den Hafen von Lampedusa einlaufen. Das Schiff wird von den Hilfsorganisationen SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen betrieben. Italiens neue Regierung hat diese Woche ihre Amtsgeschäfte aufgenommen und eine geänderte Herangehensweise im Umgang mit Bootsflüchtlingen angekündigt. Aus Rom, Nina Amin.
Für die Besatzung und die Migranten an Bord der Ocean Viking heißt es aufatmen. Die koordinierende Seenotleitstelle in Rom wies das Rettungsschiff an, im Hafen der italienischen Insel Lampedusa anzulegen. Dies wurde als sicherer Ort für die 82 Überlebenden der letzten beiden Rettungseinsätze bestimmt, schrieb die Hilfsorganisation SOS Mediterranee auf Twitter. Das von SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen betriebene Schiff hatte vergangenen Sonntag zunächst 50 Menschen gerettet. Im Laufe der vergangenen Woche übernahm die Ocean Viking weitere Bootsflüchtlinge vom Schiff einer anderen Organisation. Die Menschen an Bord werden nach Deutschland und in 4 weitere EU-Länder gebracht. Der UN-Flüchtlingskommissar Grandi begrüßte die Entscheidung der italienischen Behörden. Es sei hoffentlich ein weiterer Schritt hin zu einem dringend benötigten, berechenbaren Ausschiffungsabkommen, das von einer Anzahl europäischer Länder unterstützt wird. Die neue italienische Regierung hatte angekündigt, die strikte Politik der geschlossenen Häfen ihrer Vorgängerregierung ändern zu wollen, sollten europäische Länder sich verbindlich für die Aufnahme der Menschen bereit erklären.
Wir werden niemanden ertrinken lassen, sagte Bundesinnenminister Seehofer in einem Zeitungsinterview. Italien kann also offenbar mit der kontinuierlichen Unterstützung der geänderten Flüchtlingspolitik rechnen, insbesondere aus Frankreich und aus Deutschland. Jeder vierte aus Seenot gerettete in Italien anlandende Flüchtling könnte demnach in Deutschland einreisen. Die Grünen begrüßen das, die FDP warnt dagegen vor diesen Plänen. Aus Berlin, Franka Welz.
Bundesinnenminister Seehofer von der CSU sagte der Süddeutschen Zeitung, durch die geplante Vereinbarung ändere sich für Deutschland nichts. Man habe auch bisher schon ein Viertel der Geretteten aus Italien aufgenommen. In den vergangenen 12 Monaten kamen laut Bundesinnenministerium 561 Bootsflüchtlinge über Italien nach Deutschland. Neben Deutschland ist offenbar auch Frankreich bereit, künftig ein Viertel der über Italien ankommenden Bootsflüchtlinge aufzunehmen. Europa muss nach Ansicht von Grünen-Fraktionen Chefin Göring-Eckardt beim Thema Migration ein Signal der Solidarität an Italien senden. Sie begrüßte das Angebot von Bundesinnenminister Seehofer, jeden vierten der in Italien ankommenden Bootsflüchtlinge in Deutschland aufzunehmen. Göring-Eckardt sagte, wenn dies zu einer dauerhaften und verbindlichen Regel werde, sei es ein wichtiger Schritt zu einer europäischen Quotenregelung. Man müsse deutlich machen, dass der rechtspopulistische Kurs von Ex-Innenminister Salvini Italien geschadet habe. FDP-Chef Lindner hatte die Pläne zuvor kritisiert und Bundeskanzlerin Merkel davor gewarnt, einer so hohen Quote zuzustimmen. Aktuell gibt es Bemühungen, um eine Lösung für die Verteilung von Bootsflüchtlingen in der EU zu finden.
Die Frauenunion der CDU Deutschlands trifft sich dieses Wochenende in Leipzig zum Bundesdelegiertentag. Heute sprach dort CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer unter anderem über das Thema mehr Frauen in die Parteien, Ämter und Parlamente. Und auch die Klimakrise stand auf der Tagesordnung. Wiedergewählt als Vorsitzende der Frauenunion wurde Annette Wittmann-Mautz, die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Aus Leipzig berichtet Dirk Henze.
Der Tagungsort Leipzig ist nicht zufällig gewählt. Das Jubiläum 30 Jahre Mauerfall ist zwar nicht direkt an den Kampf um Frauenrechte gekoppelt, die CDU zieht aber die Parallele im Weg zum Ziel. Mut macht mehr möglich, so das Motto der Frauenunion. Annegret Kramp-Karrenbauer stellte in ihrer engagierten Eröffnungsrede auch gleich klar, eine Kanzlerin, ein paar Ministerinnen und eine EU-Kommissionspräsidentin gäben nicht Anlass zu sagen, es reicht. Frauen seien die Hälfte der Gesellschaft, in Führungspositionen aber längst noch nicht halbe repräsentiert. Themen wie Bildung und Integration hätten längst auch die Handschrift von Frauen, so die CDU-Bundesvorsitzende. Nun brauche es mehr Mut, sich auch in männlichen Domänen wie Wirtschaft und Digitalisierung stärker mit einzubringen. Da sei Schüchternheit unnötig, ergänzte Kramp-Karrenbauer. Die Frau als Machtfaktor habe sich gerade bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg gezeigt. Ein Blick aufs Wählerverhalten mache klar, ohne die Frauen wäre dort jetzt die AfD stärkste Partei.
Finnland hat derzeit den halbjährlichen Vorsitz unter den EU-Staaten. Und so trafen sich die Finanzminister in Helsinki, um über eine Reform der Haushaltsregeln zu beraten. Bis Ende des Jahres soll mit ersten Ergebnissen zu rechnen sein. Auf der Agenda stand aber auch die Frage, wie ökologisch eine EU-Finanzmarktpolitik sein muss und was mit Energiesteuern und Klimaabgaben erreicht werden kann. Aus Helsinki berichtet Alexander Göbel.
Bei der Flexibilisierung der Haushaltsregeln waren sich die Finanzminister in Helsinki ebenso wenig einig wie bei der Frage, wie künftig eine Energiesteuer aussehen könnte. Klar scheint nur, eine Reform ist überfällig. Die Richtlinie braucht eine ökologische Komponente. Seit 2003 gibt es lediglich die Mindestbesteuerung auf Treibstoff. Flugbenzin und Schiffsdiesel sind bisher ausgenommen. Die Finanzminister halten eine Anpassung für dringend nötig. Der Haken, die Steuerpolitik muss einstimmig im Rat der Europäischen Union beschlossen werden. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire erklärte jedoch, die Finanzierung des Klimaschutzes habe absolute Priorität.
Le financement de la lutte contre le réchauffement climatique est une priorité absolue.
Es sei Zeit für die Finanzpolitik, sich in den Dienst der Ökologie zu stellen.
Il est temps que la finance se mette au service de la transition écologique.
Die Finanzminister wollen der Initiative des Green Deal folgen, ausgerufen von der designierten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die auch einen Teil der Europäischen Investitionsbank zu einer Klimabank ausbauen will. In Helsinki habe eine konstruktive Suche begonnen, erklärte der französische Finanzminister Bruno Le Maire. Was sind grüne Finanzprodukte? Welche Standards legen wir fest? Wollen wir eine CO2-Steuer oder bauen wir den Emissionshandel aus, etwa auf Gebäude und Verkehr? Wie vermeiden wir Doppelbesteuerung? In jedem Fall soll der Klimaschutz künftig alle ECOFIN-Treffen bestimmen. Auch die Finanzminister der EU wollen grün denken und grün handeln.
Die Briten haben das Referendum über den EU-Austritt vor 3 Jahren David Cameron zu verdanken. Denn der ehemalige Premier hatte sich beim Ergebnis schlicht verzockt. Nicht nur er. Nun veröffentlicht Cameron seine Memoiren und rechnet darin mit dem aktuellen Regierungschef Boris Johnson ab. Die beiden verbindet eine langjährige, von starker Konkurrenz geprägte Beziehung. Sie kennen sich schon aus Schultagen im Elite-Internat Eton und die Rivalität scheint noch immer nachzuwirken. Aus London, Sabina Mattei.
Ex-Premier David Cameron hat wenig Gutes über seinen Nachfolger Boris Johnson zu sagen. Dessen konfrontative Brexit-Politik sei ein Schuss in den Ofen, so Cameron jetzt im Interview mit der Times. Das gelte für den ungeregelten Austritt aus der Europäischen Union, den Johnson riskieren will, aber auch für die parlamentarische Zwangspause, die der Regierungschef dem Unterhaus verpasst hatte, und für den Ausschluss von mehr als 20 Brexit-Abweichlern aus der konservativen Fraktion. Zudem kritisierte Cameron, der Brexit-Befürworter Johnson habe vor der Abstimmung über den Verbleib Großbritanniens in der EU 2016, Zitat, die Wahrheit zu Hause gelassen. Nach Ansicht Camerons wäre ein ungeregelter Austritt aus der Europäischen Union nachteilig für Großbritannien und sollte unbedingt vermieden werden. Er sprach sich deshalb jetzt für ein weiteres Brexit-Referendum aus. Möglicherweise könne der festgefahrene Streit über den Austritt Großbritanniens damit beigelegt werden. Cameron hatte sich 2016 für den Verbleib des Landes in der EU stark gemacht. Nach der knappen Niederlage war er vom Amt des Premierministers zurückgetreten und hatte sich aus der aktiven Politik zurückgezogen. Das Interview mit der Times ist das erste seit seinem Rücktritt vor 3 Jahren. Nächste Woche erscheinen seine Memoiren. Der Ausgang des Volksentscheids und dessen unbewältigte Folgen beschäftigten ihn noch immer, erklärte Cameron. Zugleich verteidigte er die Entscheidung für das Referendum. Die Frage der EU-Zugehörigkeit habe geklärt werden müssen. Unterdessen hält sein Nachfolger daran fest, dass er in letzter Minute ein Abkommen mit Brüssel vereinbaren werde. Johnson will sich am Montag mit dem scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Juncker treffen. Johnson lehnt das bisherige Austrittsabkommen ab, insbesondere die Auffanglösung für die irische Insel. Bei der Großbritannien im Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben würde, widerstreben ihm. Das britische Unterhaus hatte ihm aufgetragen, bis zum 19. Oktober eine Einigung mit Brüssel zu erzielen. Andernfalls soll Johnson um Aufschub der Austrittsfrist bitten. Der Premier hält jedoch am Ausstieg am 31. Oktober fest.
Es ist 18.46 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es sind noch 2 Wochen bis zur Nationalratswahl in Österreich und die FPÖ versucht sich neu aufzustellen und Stimmen zurückzugewinnen nach der Ibiza-Videoaffäre, die der Ära Strache erst einmal ein Ende setzte. Heute wurde Norbert Hofer zum Nachfolger gewählt. Der 48-Jährige gilt als eher bedachter Redner, will aber mit den Rechtspopulisten hoch hinaus, wie er beim Parteitag in Graz betonte. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Nahezu einstimmig votierten die FPÖ-Delegierten für Norbert Hofer.
Nein-Stimmen 14, Ja-Stimmen 786 und somit unglaubliche 98,25% für Norbert Hofer.
15 Tage vor den Wahlen zum Nationalrat ging der neue FPÖ-Chef Norbert Hofer in seiner Ansprache nur sehr kurz auf seinen Vorgänger ein, der nicht auf dem Parteitag in Graz anwesend war. Strache habe beim Wiederaufbau der FPÖ seit 2005, Zitat, Unglaubliches geleistet. Die FPÖ dürfe sich bei den bevorstehenden Parlamentswahlen nicht mit dem 2. oder 3. Platz zufrieden geben. 35% sei die Messlatte, gab Hofer als Losung aus.
Es ist unser Ziel, zur stärksten Partei in Österreich zu werden, weil wir es können und weil Österreich uns braucht. Und wie?
Jüngsten Meinungsumfragen zufolge, die heute veröffentlicht wurden, sind die Freiheitlichen jedoch von diesem Ziel noch weit entfernt. Der FPÖ werden rund 20% prognostiziert, 6% weniger als bei den letzten Nationalratswahlen vor 2 Jahren. Die FPÖ sei in der Vergangenheit auf dem Weg zur stärksten Partei Österreichs zu werden mehrmals an sich selbst gescheitert. Jetzt wieder, sagte Hofer mit Blick auf das Ibiza-Video. Der neue Parteichef ließ sich von den Delegierten mehr Machtbefugnisse erteilen, um auch einfache Parteimitglieder der Rechtspopulisten entlassen zu können.
Wir müssen auch dort die notwendigen Maßnahmen setzen, wo wir erkennen müssen, dass jemand aus unserer Gesinnungsgemeinschaft etwas tut, was uns massiv schadet. Auch dort müssen wir rasch und entschlossen reagieren.
Damit ging die FPÖ-Führung indirekt auf eine Forderung von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz ein, der von seinem ehemaligen Koalitionspartner eine eindeutige Abgrenzung von Rechtsextremisten wie der Identitären Bewegung verlangt. Hofer plädierte für eine Fortsetzung der Koalition mit der konservativen Volkspartei ÖVP von Sebastian Kurz. So billigte der Parteitag Hofers Leitantrag, der sich für eine, Zitat, vollständige Umsetzung des mit der ÖVP 2017 ausgearbeiteten Regierungsprogramms ausspricht. Ex-Innenminister Herbert Kickl, dessen von Kurz erzwungene Entlassung zum Ende der schwarz-blauen Koalition geführt hatte, attackierte den ehemaligen Kanzler mit den Worten, die FPÖ werde, Zitat, mit Sicherheit zu keiner Außenstelle des Sebastian Kurz-Anbetungsvereins. Bei möglichen Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP stelle seine Partei sehr wohl Anspruch auf das Innenministerium, betonte Kickl.
Bankgeschäfte sollen sicherer werden. Dafür müssen sich jetzt Millionen Bankkunden umstellen. Wer Online-Banking nutzt oder im Internet mit Kreditkarte bezahlt, kommt von heute an um die neue europäische Zahlungsdienste-Richtlinie nicht herum. Eine stärkere Authentifizierung ist erforderlich. Einzelheiten von Holger Beckmann.
Wer sich ans gute alte Online-Banking mit der PIN im Kopf und der TAN auf Papier gewöhnt hat, muss ab heute umlernen. Denn die europäische Zahlungsrichtlinie mit dem Namen PSD2 macht das Ganze zumindest auf den ersten Blick etwas komplizierter. Wichtigste Änderung: Das Banking muss von nun an in der Regel über zwei verschiedene Geräte laufen. Zwei-Faktor-Authentifizierung lautet der Fachbegriff dafür. Isabel Buschke vom Europäischen Verbraucherschutzverband.
Das muss normalerweise über zwei verschiedene Geräte laufen. Häufig ist das dann ganz normal der Laptop, wo man sich ins Online-Banking einloggt. Und das andere kann das Smartphone sein oder ein bestimmtes TAN-Generatorengerät.
Klingt einfach, kann im Einzelfall aber schwierig sein. Wer mit Rechner und Smartphone arbeitet, hat kein Problem. Das eigentliche Bankgeschäft wird auf dem Laptop abgewickelt, während das Smartphone entweder per SMS eine mobile TAN-Nummer empfängt oder eine spezielle App eine Foto-TAN erzeugt. Damit wird der Zahlvorgang dann freigegeben. So weit, so gut. Allerdings, wer kein Smartphone hat oder nicht einmal ein Mobiltelefon, der steht möglicherweise erst einmal dumm da. Isabel Buschke.
Viele Banken sind noch nicht so weit oder haben sich noch nicht die Gedanken darüber gemacht, dass man verschiedene Angebote machen muss, sondern haben erstmal auf ein System gesetzt. Da muss eigentlich dringend nachgebessert werden.
Das, so die Verbraucherschützerin, müssten Kunden ihrer Bank gegenüber dann auch einfordern. Im Zweifel per Rücksprache in der Filiale. Möglicherweise können spezielle Tarngeneratoren helfen, die einige Banken bereitstellen würden. Online-Institute hätten die Anpassung in aller Regel bereits erledigt. Hier gäbe es normalerweise keine Schwierigkeiten. Allerdings, obwohl die PSD2-Richtlinie eine europäische Richtlinie ist, heißt das nicht, dass dadurch das Online-Banking im europäischen Ausland genauso unkompliziert möglich wäre wie bisher. Zumindest nicht immer. Das gilt vor allem dann, wenn das Kreditinstitut für das Zusenden der TAN per SMS eine deutsche Mobilfunknummer vom Kunden verlangt, auch wenn der nur beispielsweise eine in Frankreich oder in Dänemark hat.
Grenzüberschreitend ist es sicherlich ein Problem mit den nationalen Mobilfunknummern. Da sollten Banken eben auch verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stellen, dass man nicht auf die Mobilfunknummer zurückgreifen muss.
Solche Möglichkeiten gibt es, die genannten Fototan-Apps etwa. Insgesamt soll die neue europäische Zahlungsrichtlinie die Sicherheit im Zahlungsverkehr erhöhen, auch im internationalen. Im Moment versuchen Betrüger allerdings verstärkt, die Umstellungsphase auszunutzen und Bankkunden per sogenannter Phishing-Mails die Zugangsdaten zum Online-Konto zu rauben. Isabel Buschke warnt.
Die ersten Phishing-Versuche sind schon offenbar geworden. Betrüger versuchen, nochmal die Kontodaten oder die Kreditkartendaten über E-Mail abzurufen. Das machen Banken üblicherweise nicht. Sollten Verbraucher solche Phishing-Versuche in ihrem Postfach finden, nicht beantworten, keine Links anklicken, keine Anhänge öffnen und im Zweifelsfall sich mit seiner eigenen Bank nochmal in Verbindung setzen.
Das Fazit der Verbraucherschützer: PSD2 macht Online-Banking wirklich sicherer, wenn auch am Anfang etwas komplizierter.
Günther Netzer fuhr schnelle Autos und kleidete sich extravagant. Er war Deutschlands erster Fußball-Popstar. Vor allem aber war er ein genialer Fußballer und einer der besten Mittelfeldspieler. Netzer kam aus der Tiefe des Raums. So heißt ein Buchklassiker, der 1974 erstmals erschien. Heute feiert er seinen 75. Geburtstag. Jürgen Schmidt gratuliert.
Die Fußballlegende ist freundlich, höflich, souverän wie eh und je. Wir treffen ihn in Zürich. Seine Herzoperation, die er vor 3 Jahren hatte, merkt man ihm nicht an. Er sieht gut aus und ist mit sich zum 75. im Reinen.
Eine stolze Leistung, muss ich sagen, dass ich es so erleben durfte. Ich bin wirklich privilegiert und bin dankbar, demütig für das, was mir in meinem Leben passiert ist.
Und es ist viel passiert. Netzer ist eine Marke, ein Erfolgsversprechen. Weltmeister, Europameister, mehrere Titel mit Real Madrid und mit Borussia Mönchengladbach. Trainerlegende Hennes Weisweiler formt den Rohdiamanten. 10 Jahre lang ist Netzer ein Fohlen unvergessen, als er sich im DFB-Pokalfinale gegen Köln selbst einwechselt und das Endspiel mit einem Schuss in den Winkel entscheidet. Ein Moment, der ihn unsterblich werden lässt. Der Edeltechniker Techniker, wird später Manager, hat viele Facetten des Profifußballs durch. Ein Millionenpublikum kennt ihn noch als Experten in der ARD-Sportschau. Im verbalen Doppelpass mit Moderator Gerhard Delling zum Grimme-Preis.
Fehlt Ihnen ein bisschen Delling und Netzer?
Das ist doch keine ernst gemeinte Frage. Dass Delling mir fehlen sollte, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Nein, ich habe ihn erlitten 13 Jahre. Und die Leute denken immer noch, ich bin vor der Fernsehkiste. Das ist sehr erfreulich, so etwas. Und wenn Sie dann sagen, Sie vermissen uns beide, dann ist das ein wunderschönes Kompliment, was wir uns, glaube ich, auch verdient haben.
Jubilar Netzer ist immer ein Liebling der Medien geblieben. Der erste deutsche Fußball-Popstar hat immer schnelle Autos, schöne Frauen geliebt. Er ist immer anders gewesen als der Rest.
War ja auch ein Außenseiter und ein Paradiesvogel und ein Verrückter für die damalige Zeit. Das war ja auch nicht angepasst. Es waren viele, die das auch abgelehnt haben, sowas zu tun.
Günter Netzer lebt in Zürich und er ist sehr glücklich mit seinem Leben. Herzlichen Glückwunsch zum 75.
Und mit einer Sonderausstellung wird Günter Netzer von seinem früheren Verein Borussia Mönchengladbach gewürdigt. Wie die Borussia heute spielt, erfahren wir gleich. Aber zuvor schaut Ina Kast live im Studio auf das heutige Abendspiel.
Und dieses Abendspiel in der Fußball-Bundesliga ist ein echtes Topspiel. RB Leipzig spielt gegen den FC Bayern München. Es geht um die Tabellenspitze. Leipzig reicht ein Unentschieden, um wieder Tabellenführer zu werden. Die Münchner dagegen, die müssen schon gewinnen, um das zu schaffen. Und der deutsche Rekordmeister aus München führt schon seit der dritten Minute gegen RB Leipzig mit 1:0. Torschütze war, na raten Sie mal, klar, Robert Lewandowski. Jetzt sind 26 Minuten gespielt und die Bayern liegen also mit 1:0 weiter vorn. Ein großer Rivale um die deutsche Meisterschaft hat vorhin schon vorgelegt. Borussia Dortmund gewann eindrucksvoll mit 4:0 gegen Bayer Leverkusen. Zwei Tore erzielte dabei Marco Reus. Für Nationalspieler Julian Brandt war es aber auch ein besonderer Sieg, denn es ging ja gegen seinen Ex-Club. Und dann mit 4:0 zu gewinnen, das hat schon was.
Ein besseres Ergebnis hättest du den Fans, glaube ich, nicht liefern können. Es war heute auch ein Kopfspiel. Wenn du eigentlich 70-30 Ballbesitz hast, viel verteidigen musst, viele Läufe machen musst, in viele Zweikämpfe reingehen musst und dann aber trotzdem noch es schaffst, eigentlich vorne einen kühlen Kopf zu bewahren und vier Schiffe zu versenken, dann ist das definitiv auch was für die Mannschaft spricht.
Das Dortmunder Schiff ist also wieder auf Kurs. Leverkusen dagegen fällt in der Tabelle auf Platz 6 zurück. Ausnahmezustand war heute Nachmittag im Rhein-Derby angesagt. Der erste FC Köln hat Borussia Mönchengladbach zu Besuch und musste eine schmerzvolle Pleite verdauen. Köln verlor nämlich mit 0:1. Trainer Achim Bayerlorzer war ein bisschen ratlos nach dem Spiel.
Konzeptionell habe ich keine großen Fehler gesehen, aber es ist natürlich so, es kämpfen halt zwei Mannschaften gegeneinander und Gladbach hat uns teilweise natürlich schon zu Fehlern gezwungen. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht. Man muss ja nur das Tor anschauen, das legen wir ja praktisch auf. Solche Fehler dürfen wir uns natürlich gegen solche Mannschaften mit diesem Niveau dürfen wir uns die einfach nicht erlauben.
Ganz anders die Stimmungslage natürlich bei den Gladbachern. Christoph Kramer hatte nach dem Spiel ein Lächeln auf den Lippen.
Gerade wenn man noch ein gutes Spiel gemacht hat, fühlt sich das immer doppelt gut an. Und ich meine, 1-0, das hinten raus spannend wird, obwohl es nicht hätte spannend werden dürfen, sind dann die schönsten Siege. Wir hatten noch 2-3 wirklich Hochkaräter, hatten noch 2-3 so Halbchancen, die wir nicht ganz gut ausspielen. Aber unterm Strich verdient, nur für die Zukunft müssen wir den Sack dann früher zu machen.
Im Sack von Werder Bremen sind die ersten Auswärtspunkte der Saison gelandet. Die Bremer gewannen beim Bundesliga-Neuling Union Berlin mit 2:1. Für Bremens Neuzugang Leonardo Bittencourt ein toller und vor allem umkämpfter Sieg an der Alten Försterei.
Hier ist es nicht unbedingt die Kirsche auf der Torte, dass du hier den Ball laufen lassen kannst, Fußball spielen kannst. Nee, du musst hier dagegen halten, weil die Jungs von Berlin sind sehr, sehr hart. Die haben nur diese eine Chance, die wollen sie nutzen und von daher haben wir uns super angepasst. War ein Riesenkampf. Ich freue mich, dass es so ein Einstand war. Es ist immer wichtig für Neuzugang, wenn man direkt gewinnt.
Werder entführt also mit Leonardo Bittencourt 3 Punkte von Union Berlin. Der andere Club aus der Hauptstadt, Hertha BSC, war in Mainz zu Gast und kassierte eine 1:2 Niederlage. Hertha ist damit weiter Tabellenletzter mit bislang nur einem Punkt aus 4 Spielen. Ein Erstliga-Ergebnis von heute fehlt uns noch. Augsburg besiegte Frankfurt mit 2:1. In der zweiten Liga hat Hannover 96 zu Hause gegen Arminia Bielefeld mit 0:2 verloren. Holstein Kiel unterlag in Heidenheim 0:3 und neuer Tabellenführer ist, zumindest vorerst, der VfB Stuttgart, der mit 3:2 in Regensburg gewonnen hat.
Der Sport mit Ina Kast. So endet das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.